bin jetzt seit reichlich 30 Jahren Pastor und heute ist mir etwas zum zweiten Mal in meiner Karriere passiert. Vom ersten Mal möchte ich erzählen. Ich war eingeladen zu einem Predigtdienst im Sauerland, einer neu gegründeten Gemeinde. Sie war noch klein, traf sich in einer Kneipe und hat dort Gottesdienst gefeiert. Das heißt, es war keine Kneipe mehr, wir haben dieses Haus da gekauft und ein bisschen umgebaut. Und ich komme also das erste Mal in diese Gemeinde und komme dort rein, gucke mich um und sehe, keiner hat eine Krawatte um. Das passiert mir heute zum zweiten Mal. Ich war noch nie hier im Gottesdienst, zu anderen Veranstaltungen schon. Wenn ich das so gewusst hätte, hätte ich mich besser vorbereitet. Also wenn ihr mich anschaut, nehmt dies hier einfach so aus eurem Blickfeld raus. Stört nicht, gut. Ich bin etwas gehandicapt mit meiner Stimme, habe seit fast 2 Monaten Schwierigkeiten und es geht etwas aufwärts, aber nicht so gut, wie es sonst war. Bitte um etwas Nachsicht. Ich werde zwischendurch auch öfter mal einen Schluck nehmen. Ich habe für die Predigt einen Bibeltext ausgewählt aus Apostelgeschichte 4, Vers 23 bis 32. Wir hatten uns in der Evangelischen Allianz verabredet, dass dieser Eröffnungsgottesdienst eine Ermutigung zum gemeinsamen Gebet sein soll. Und so habe ich einen Bibeltext ausgewählt, der von einem gemeinsamen Gebet handelt. Ich lese den Text nach der Übersetzung der guten Nachricht. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu der versammelten Gemeinde und erzählten dort, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Herr, du hast Himmel, Erde und Meer geschaffen und alles, was lebt. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen, was soll das Toben der Völker? Wozu schmieden die Menschen im Land vergebliche Pläne? Die Könige der Erde haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Tatsächlich haben sie sich hier in Jerusalem verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Bevollmächtigten, den du zum Retter bestimmt hast. Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus fremden Völkern und Menschen aus dem Volk Israel. Aber sie konnten nur vollziehen, was du in deiner Macht schon längst geplant und vorherbestimmt hattest. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf uns dabei und zeige deine Macht. Heilungen und andere Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus. Als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort, alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. All die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Petrus und Johannes haben eine Nacht in einem ziemlich ungemütlichen Gefängnis hinter sich. Da hinein wurden sie gesteckt, weil sie Jesus verkündigt hatten. Und anschließend mussten sie dann eine unangenehme Gerichtsverhandlung über sich ergehen lassen. Und nun kommen sie zur versammelten Gemeinde. Und was machen die Christen
dort, wo sie versammelt sind, sie beten. Selbstverständlich beten sie. Was denn sonst? Petrus und Johannes kommen also zu der betenden Gemeinde und erzählen ihr, was sie gerade erlebt haben. Der Hohe Rat, die jüdische Religionsbehörde, hat ihnen gerade verboten, weiter über Jesus zu reden. Sie haben sich natürlich geweigert. Aber der Hohe Rat, der blieb hart und hat nicht locker gelassen und hat ihnen dann anschließend noch gedroht. Das erzählen also Petrus und Johannes der Gemeinde. Und was tun die Christen, als sie dort das von Petrus und Johannes hören? Was tun die in der Gemeinde in Jerusalem? Sie fangen nicht an zu diskutieren. Sie jammern nicht über die neue Situation. Sie schrecken auch nicht zurück und sie suchen auch keinen Kompromiss. Nein, der Heilige Geist führt die Nachfolger Jesu anders. Der Heilige Geist führt sie ins Gebet. Ja, es ist der Geist Gottes, der im Gebet wirkt. Das hatte Jesus ja seinen Jüngern schließlich auch vorher gesagt. Der Geist Gottes befreit aus der Sprachlosigkeit. Geisterfüllte Menschen reden mit Gott. Wir dürfen das auch. Wir dürfen zu unserem himmlischen Vater sprechen. Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Nur vor toten Götzen bleibt man stumm. Manche reden auch da, aber kriegen ja keine Antwort. Doch mit dem lebendigen Gott reden wir. Die Jünger Jesu haben übrigens von ihrem Herrn und Meister das gelernt. Von Jesus Christus haben sie eine Menge über das Beten gelernt. Man könnte sich jetzt die Frage stellen, kann man denn beten lernen? Oder noch präziser, muss man beten lernen? Kann nicht jeder beten? Kann da nicht jeder so reden, wie ihm der Mund gewachsen ist? Und Gott hört? Natürlich, so ist es tatsächlich. Jeder kann beten. Beten ist Reden mit Gott und wer mit Gott redet, der betet. Einfach ist das, wirklich ganz einfach. Und doch müssen wir das Beten auch lernen. Die Jünger Jesu hatten, als sie mit Jesus zusammen waren, offensichtlich diesen Mangel erkannt bei sich selber. Und haben zu Jesus gesagt, Herr, lehre uns beten. Zeig uns, wie wir beten sollen. Die Jünger Jesu haben bis dahin ja auch gebetet. Die jüdische Religion ist geradezu eine Religion des Betens. Für jede Gelegenheit gibt es Gebete zu sprechen, jede Menge Gebete. Zu jeder Gelegenheit beteten sie also die unterschiedlichsten Gebete. Und doch hatten diese erwachsenen Männer auf einmal den Eindruck, wir müssen beten lernen. Sie brauchten noch Nachhilfestunden beim Thema Gebet. Wie kommt diese Spannung zustande? Einerseits kann jeder beten. Beten ist Reden mit Gott. Und auf der anderen Seite muss man beten noch lernen. Mir hilft hier ein Bild. Stellen wir uns ein kleines Baby vor. Also einen Mensch. Es ist ein vollkommener Mensch. Und ein kleines Baby kann schon essen. Es ist noch nicht so ein Essen, wie es ein Erwachsener tut. Es ist etwas primitiver. Das Baby kann noch nicht alles essen. Es verträgt auch noch nicht alles. Es kann es auch noch nicht alleine. Es muss gefüttert werden. Alleine würde es eingehen. Aber es kann schon essen. Es kann saugen und schlucken. Viel mehr nicht. Das richtige Essen muss es erst noch lernen. Und das ist spannend. Das ist ein langer Weg. Es fängt ja mit dem Brei dann an. Und da geht manches erstmal daneben. Allein schon, wenn die Mutter versucht, oder der Vater es dem Baby hineinzubringen in den Mund, geht schon viel daneben. Und wenn das Baby das erstmal alleine macht, dann geht noch mehr daneben. Aber irgendwann klappt es dann. Dann kann ein Kind essen. Es musste aber diesen langen Lernprozess machen, des Essen-Lernens. Lernen braucht Zeit und Übung. Und ganz ähnlich ist es mit dem Gebet. Das Wesentliche können wir von Anfang an, aber wir müssen noch viel lernen. Und das braucht Geduld und Übung. Und die Jünger Jesu hatten das gemerkt, dass sie beim Thema Gebet noch eine Menge lernen müssen. Und sie wollten lernen, dass sie noch besser beten können. Aber warum wollten sie das von Jesus wissen? Nun, ganz einfach. Sie hatten gesehen, wie Jesus betete. Sie haben also Jesus immer wieder beim Beten erwischt. Sie haben gesehen, wie wichtig Jesus das Gebet war. Und sie haben entdeckt, was für eine Kraft in den Gebeten Jesu steckte. Immer wieder hat Jesus sich zurückgezogen, um mit Gott alleine zu sein und zu beten. Und die Jünger haben dann gesehen, wie Jesus mit neuer Kraft, mit neuer Energie, mit neuer Entschlossenheit aus diesen Gebetszeiten zurückkam. Wenn ein anstrengender Heilungstag hinter Jesus lag, dann zog er sich zurück zum Beten. Wenn Jesus viel gepredigt hatte, dann ging er in die Stille, um zu beten. Wenn wichtige Entscheidungen anstanden, dann betete Jesus. Bevor Jesus Wunder tat, betete er. Und wenn Jesus betete, dann passierten oft ganz ungewöhnliche Dinge. Manchmal waren die Jünger sogar davon überrascht, in welchen Situationen Jesus betete. Da gingen sie spazieren, Jesus lehrte und auf einmal fängt er mitten auf dem Weg an, Gott zu loben. Laut jubelt, lobt er Gott. Also sie haben Jesus beten gesehen. Sie haben ihn beim Beten erlebt und sie haben vollmächtiges Beten erlebt. Und das wollten sie lernen und sie haben es von Jesus gelernt. Aber Jesus hat ihnen das nicht nur vorgemacht, sondern er hat auch über das Beten gelehrt. Besonders eindrücklich ist für mich da das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner im Tempel. Die Geschichte ist ja nicht wirklich passiert. Hat Jesus erfunden, diese Geschichte. Gleichnisse sind Geschichten, die Jesus so erzählt hat, damit er etwas an Botschaft von Gott herüberbringen kann. Und bei diesem Gleichnis, das Jesus dort erzählt hat, da entlarvt Jesus das falsche Gebet des Pharisäers. Der Pharisäer kommt in den Tempel in dem Bewusstsein, dass er Gutes getan hat. Er hat sogar mehr Gutes getan, als gesetzlich vorgeschrieben war. Ihn plagte kein schlechtes Gewissen, als er dort in den Tempel kam. Ich glaube, das ist euch und mir hier heute Morgen im Gottesdienst anders gegangen. Uns plagt schon mal ein schlechtes Gewissen, aber diesen Pharisäer nicht. Denn er ist von seinen Qualitäten vollkommen überzeugt. Er ist von seinen Leistungen, die er gebracht hat, völlig überzeugt. Er ist mit sich selbst zufrieden. Er bewundert sich sogar selbst. Im Brustton der Überzeugung lobt er, was er tut und wie er ist. Und ganz schnell hat er die zarte Grenze zwischen Dankbarkeit und Selbstgerechtigkeit überschritten. Er merkt nicht, wie sehr sein Eigenlob stinkt. Er brüstet sich mit seinen guten Taten vor Gott. Gott, bin ich nicht ein toller Kerl? Du kannst mit mir zufrieden sein, oder? Jedenfalls 1000-mal mehr als mit all den Lumpen der Stadt oder mit dem Zöllner da hinten. In seiner Selbstgerechtigkeit sieht er auf die anderen Menschen herab. Er ist der Stolz in Person. Habe ich doch gut gemacht, Gott, oder? Kannst mir doch auf die Schultern klopfen. Die Frage drängt sich auf, ob dieser Pharisäer Gott überhaupt braucht. Ist er sich nicht selbst genug? Er spricht jedenfalls keine Bitte aus in seinem Gebet. Er braucht nichts von Gott, so hat er den Eindruck. Er kann alles alleine. Er braucht Gottes Gnade nicht und deshalb ist bei ihm von Demut keine Spur. Eine andere Frage drängt sich ja bei diesem Gleichnis geradezu auf. ist das, was der Pharisäer dort tut, überhaupt ein Gebet? Ist das nicht vielmehr Selbstbespiegelung? Dann könnte er sich ja auch vor so einen Spiegel stellen und dann könnte er sich selber anbeten. Dann könnte er sich den Weg zum Tempel sparen. Mich schockiert an diesem Gebet des Pharisäers etwas ganz Besonderes. Selbst das Gebet ist nicht sicher vor Verirrungen und vor Versuchungen. Selbst im Gebet kann man so daneben liegen. Deshalb ist es sicherlich gut, wenn wir uns selber mal einen Spiegel vorhalten und uns von Zeit zu Zeit mal fragen, wie ist das eigentlich? Ist meine innere Einstellung zu Gott noch in Ordnung? Auch im Gebet. Vielleicht kommen wir ja auch manchmal zu Gott und wollen nur, dass er uns freundlich auf die Schultern klopft und sagt, hast du alles gut gemacht? Wir wollen, dass Gott uns Recht gibt. Vielleicht sollten wir öfter als bisher unsere Motive hinterfragen, wenn wir beten und vom Geist Gottes vor allen Dingen durchleuchten lassen. Vielleicht brauchen wir ab und zu auch eine gründliche Reinigung und Vergebung. Nämlich dann, wenn unsere innere Einstellung zu Gott nicht in Ordnung ist, sondern eine Korrektur braucht. Also die Jünger Jesu sind durch diese harte Schule des Betenlernens gegangen, dadurch, dass sie Jesus beobachtet haben und dadurch, dass Jesus über das Gebet gelehrt hat. Und sie haben begriffen, wie wichtig beim Beten die Leitung durch den Heiligen Geist ist. Das können wir an dem Gebet, das wir heute betrachten, ablesen. Die Leitung durch den Geist Gottes ist ungeheuer wichtig und dieses Gebet, was wir vor uns haben, ist ein Gebet, das durch und durch vom Geist Gottes gelenkt ist. Es ist auch nicht ein Gebet eines Einzelnen, sondern es ist das Gebet von vielen. Es ist ein gemeinsames Gebet, eine riesige Gebetsgemeinschaft, eine geistgewirkte Gebetsgemeinschaft. Aus diesem Bibeltext lernen wir, wie wichtig es ist, gemeinsam zu beten. Einer allein wird doch schnell mutlos und kraftlos. Aber im gemeinsamen Gebet, da entfaltet sich Kraft, göttliche Kraft. Da wächst der Mut. Deshalb führt der Heilige Geist Christen in das gemeinsame Gebet. Dieses Gebet, was wir vor uns haben, ist natürlich nur eine Kurzfassung. Wir haben damals länger gebetet. Hier sind nur die wesentlichen Inhalte dieser langen Gebetsgemeinschaft enthalten. Aber es sind wirklich die wichtigen, die uns auch weiterhelfen können, die uns vor Augen malen können, wie das gemeinsame Gebet gut sein kann. Das Erste, was hier passiert, nachdem der Geist Gottes sie wieder ins Gebet geführt hat, ist, der Heilige Geist weitet ihnen im Gebet ihren Horizont. Sie sehen auf einmal weiter. Vers 24. Darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott: Herr, du hast Himmel, Erde und Meer geschaffen und alles, was lebt. Was für einen großartigen Gott haben wir? Was ist das für ein großer Gott, dem wir dienen dürfen? Das sehen sie auf einmal. Er hat Himmel, Erde und Meer und alles geschaffen, alles. Unser Gott ist der Schöpfer des Universums. Ihm entgleitet doch nichts. Alles ist in seiner Hand. Was auch immer geschieht, Gott behält die Fäden in seiner Hand. Betende sehen also hinter der sichtbaren Welt, dass da eine unsichtbare Welt ist, in der Gott handelt. Er ist der allmächtige Gott. Und mögen sich die Mächtigen auf dieser Erde oder die Mächte noch so gebärden, er ist der Allmächtige. Was sind die Mächte und Mächtigen dieser Welt gegen diesen allmächtigen Gott? Der Heilige Geist weitet den Horizont. Das habe ich bei gemeinsamen Gebeten oft schon so erlebt. Während des Betens weitet sich der Horizont. Mutlose bekommen Mut, Kraftlose werden mit neuer Kraft beschenkt, die Resignation muss weichen, und das geschieht bei gemeinsamen Gebeten wesentlich intensiver, als wenn man nur alleine betet. Und Jesus hatte das ja auch so versprochen. Er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Natürlich hat Jesus auch gesagt, ich bin bei euch alle Tage, bei jedem Einzelnen. Aber wenn gemeinsam gebetet wird, ist das viel intensiver. Beim gemeinsamen Gebet ist Jesus spürbar dabei. Und da ist viel, es ist viel intensiver zu erleben, als wenn man alleine betet. Die Christen in Jerusalem hatten Jesus geglaubt und deswegen kamen sie ja auch immer wieder zu gemeinsamen Gebeten zusammen. Deswegen war ihnen das gemeinsame Gebet so wichtig. Und deshalb beteten sie auch ganz selbstverständlich, wenn sie zusammenkamen. Da wurde nicht erst diskutiert oder sonst was gemacht, da wurde gebetet, intensiv gebetet. Und dann erleben sie das natürlich, das, was Jesus versprochen hat. Sie erleben es ganz natürlich, immer wieder. Ich persönlich möchte das gemeinsame Gebet nicht missen. Es ist mir so wichtig. Neben meinen persönlichen Gebetszeiten brauche ich das gemeinsame Gebet mit anderen. Es war schön, vorhin vorm Gottesdienst hier beim Beten zusammen zu sein und sich beim Gebet schon auf diesen Gottesdienst einzustimmen und sich Kraft zu holen von Gott, ihn um das Wesentliche zu bitten. Wir tun das in der Hohen Straße auch und mir ist das so wichtig, wichtiger als die Leute zu begrüßen. Erstmal Gott begrüßen und ihn einzuladen in den Gottesdienst und sich ihm zur Verfügung zu stellen. Das ist für mich eine Bereicherung, gemeinsames Gebet, und das möchte ich nicht missen. Auch wenn wir in der Allianz Gebetswoche so zusammenkommen zum gemeinsamen Gebet, es ist eine Horizonterweiterung. Es ist Kraftstation. Aber es geschieht noch mehr. Hier bei diesem gemeinsamen Gebet, während die Gemeinde betet, fallen ihnen Bibeltexte ein. Diese hier genannten stammen aus Psalm 2, Vers 25, die zweite Hälfte, und Vers 26. Was soll das Toben der Völker? Wozu schmieden die Menschen im Land vergebliche Pläne? Die Könige der Erde haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Das ist das Nächste, was der Heilige Geist tut. Er erinnert die Betenden an Bibelworte. Das passiert in gemeinsamen Gebeten. Die Christen in Jerusalem brauchen genau diese Verse aus Psalm 2 für ihre Situation und der Geist Gottes erinnert sie in dieser Gebetsgemeinschaft daran. Dieser Bibeltext ist für sie so etwas wie ein Licht in der Dunkelheit. In ihrer ausweglosen, verfahrenen Situation, diese Verse sind für sie wie eine Tür in einer Sackgasse. Und auch das habe ich bei vielen Gebetsgemeinschaften schon so erlebt, dass jemand an einen Bibeltext erinnert wurde und ihn dann nannte. Und viele sagten dann auf einmal, oh ja, das ist genau das, was wir brauchen. Das hilft uns jetzt weiter. Natürlich erlebe ich so etwas auch in meinen Gebetszeiten, dass der Geist Gottes mich an Bibeltexte erinnert, aber in viel größerem Maße geschieht das doch in gemeinsamen Gebetszeiten. Aber es passiert noch mehr. Der Heilige Geist erinnert nicht nur an Bibelworte, sondern er deutet dann auch das, was augenblicklich passiert, von den Bibelworten her. Also, dass der Heilige Geist deutet die Gegenwart aus der Sicht Gottes. Das ist Vers 27 und 28. Tatsächlich haben sie sich hier in Jerusalem verbündet gegen Jesus. deinen heiligen Bevollmächtigten, den du zum Retter bestimmt hast, Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus fremden Völkern und Menschen aus dem Volk Israel. Aber sie konnten nur vollziehen, was du in deiner Macht schon längst geplant und vorherbestimmt hattest. Es fällt also den Betern in dieser Gebetsgemeinschaft wie Schuppen von den Augen. Ja, es ist genauso, wie es in Psalm 2 steht. Und jetzt kommt die Deutung, was nun genauso ist. Die Mächtigen und die Völker lehnen sich gegen Gott und gegen Jesus Christus auf. Was ist das für ein Zusammenschluss der Gegner Jesu? Die Heiden und die Juden. Die Welt und die Religionen, würden wir vielleicht heute sagen. Den Betern wird deutlich, was hier wirklich geschieht. Es geht gegen Jesus. Es geht nicht in erster Linie gegen die Christen in Jerusalem, gegen die Gemeinde dort. Nicht in erster Linie. Es geht gegen Jesus. Die Gemeinde Jesu bekommt den Gegenwind der Welt wegen Jesus. Weil wir der Leib Christi sind. Und das macht der Heilige Geist ihnen deutlich. Es geht gegen Jesus. Die ganze Welt gegen Jesus Christus. Die Hölle bäumt sich auf gegen den Retter der Welt. Wie kommt die Gemeinde auf diese Deutung der Situation? Nicht, weil da kluge Köpfe saßen. Nicht, weil da Leute waren, die Theologie studiert hatten. Nicht durch Nachdenken. Nicht über ihren Verstand. Nicht aufgrund ihres geballten gemeinsamen Wissens. Nein, der Heilige Geist gibt ihnen diese Deutung im Gebet. Und das ist Prophetie. Auch heute will der Geist Gottes im gemeinsamen Gebet deuten. Er will aktuell reden. Er will prophetische Deutungen geben. Auch da, wo wir es nicht so nennen. Auch da passiert es. Ich war, bevor ich nach Hannover kam, in einer Gemeinde, da wurde nicht viel über Geistesgaben zunächst geredet. Aber da war einer, der bei Gebetszeiten immer prophetische Worte hatte. Das hat niemand so genannt. Aber wir haben gemerkt, das ist genau das, was Gott jetzt will. Aber es geschieht noch mehr beim gemeinsamen Gebet. Die Christen in Jerusalem wissen jetzt nämlich, worum sie jetzt konkret bitten sollen. Vers 29 und 30. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Das ist alles klar. Höre nun, wie sie uns drohen. Und was man dann aber bitten soll, daraufhin, das macht der Geist Gottes klar. Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf uns dabei und zeige deine Macht, dass Heilungen und andere Wundertaten geschehen durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus. Die Jerusalemer Christen sind sich also einig, worum sie beten sollen. Sie beten einmütig, eindeutig und konkret. Wie kommt das? Natürlich, weil der Heilige Geist zu einem einmütigen und zielgerichteten Gebet führt. Und so beteten die Christen in Jerusalem zunächst nicht für sich selbst, nicht egoistisch für sich selbst und gegen die Feinde. Sie beteten also nicht, Gott verschone uns, aber zeig den Feinden deines Reiches mal so richtig, wer der Herr im Hause ist. Erleichtere uns unser Schicksal. So beten sie nicht. Nein, sie beteten ganz anders. Sie beteten um die Freiheit für das Evangelium. Die gute Nachricht soll sich ausbreiten. Und dabei wollten sie selbst Werkzeuge in Gottes Hand sein. Mehr nicht. Sie beteten um begleitende Zeichen, Wunder, Heilungen. Und sie erbaten das aber nicht, damit sie selbst ganz groß herauskommen. Ich bekomme so regelmäßig eine Zeitschrift zugeschickt, die ich nicht bestellt habe. Ich habe sie auch schon abbestellt, aber sie kommt immer weiter. Und da kommt so ein Evangelist, der sich da vorstellt, und mit großer Regelmäßigkeit wird dort beschrieben, was er für Wunder tut. Nein, die Christen in Jerusalem wollten nicht groß herauskommen durch begleitende Zeichen, Wunder, durch Heilungen. Jesus sollte groß werden. Sie wünschten sich nichts sehnlicher, als dass Jesus alle Ehre bekommt. Sie wissen, wofür sie beten sollen. Sie wissen, in welche Richtung Gott sie haben will. Und das entdecken sie beim gemeinsamen Gebet, weil sie sich durch den Geist Gottes leiten lassen. Das bekommen sie nicht durch geschicktes Kombinieren heraus. Der Heilige Geist offenbart es ihnen im Gebet. Ich frage mich oft, wie werden wir uns eigentlich einig, worum wir beten sollen? Wir heute als Christen. Ich habe das eigentlich so selten erlebt, wie das hier beschrieben ist. So eindeutig, so ausdrücklich. Aber wenn es dann mal passierte, dass man im gemeinsamen Gebet herausbekam, das ist die Richtung, in die es gehen soll. Es ist nicht nur jetzt ein Tasten, ist es vielleicht so oder so, sondern man weiß es auf einmal, das waren doch echte Höhepunkte. Wie gehen heute oft Gebetsgemeinschaften ab? Der eine betet seine Lieblingsanliegen durch, die andere ihre Lieblingsanliegen. Vielleicht betet sogar der eine gegen den anderen, korrigiert das Gebet des anderen. Wie geht es zu bei gemeinsamen Gebeten, oder beten wir da viel zu wenig gemeinsam? Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, Gott will das Gebet, das gemeinsame Gebet einer Gemeinde in besonderer Weise segnen. Und ich bin davon überzeugt, dass auch das gemeinsame Gebet der Christen aus unterschiedlichen Gemeinden, wie jetzt in der Allianz Gebetswoche, etwas ist, was Gott besonders segnen will. Gemeinsames Gebet segnet Gott in besonderer Weise. Und Einheit und Einmütigkeit entstehen nicht durch Diskussionen allein. Das Gebet muss unbedingt dazukommen. Und was geschieht noch beim gemeinsamen Gebet? Sie haben ja jetzt geendet. Vers 30 war das Gebet zu Ende. Aber es passiert noch etwas, nämlich der Heilige Geist verändert die Beter. Vers 31 und 32. Als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. All die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Mit den Betern passiert was. Alle Beter werden neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alle Beter werden von ihrer Furcht vor den Menschen befreit. Sie reden auf einmal wieder offen über Jesus. Das hat der Geist Gottes bei ihnen bewirkt. Und das gemeinsame Gebet schweißt sie auch noch zusammen. Sie werden ein Herz und eine Seele. Das ist etwas, das man nicht durch Appelle hinbekommt. Liebt euch mal schön. Seid euch mal einig. Nein. Das geschieht durch gemeinsames Gebet. Das schenkt Gott den Betern. Ich kenne das auch, so in langen gemeinsamen Gebetszeiten, da ist das erfahrbar. Es hat sich etwas verändert. Es ist nicht mehr so wie vorher. Gott hat an uns gewirkt. Der Heilige Geist hat neu von uns Besitz ergriffen. Und da ist etwas in uns passiert, das man nur schwer beschreiben kann, aber erleben. Da ist auf einmal Kraft, da ist Mut, da ist Freude, da kommt Geborgenheit und vieles mehr. Und jeder merkt, es hat sich wirklich gelohnt, zusammen zu beten. Keine Minute war vergeudet. Die Zeit mit Gott war überaus kostbar. Und das gemeinsame Gebet wirkt dann weiter in den Alltag hinein. Die Kraft geht mit. Ich wünsche mir, dass noch viel mehr Glaubende Jesus glauben. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Dass noch mehr Glaubende diese Erfahrungen machen des gemeinsamen Gebetes. Ich wünschte mir, dass sich bei vielen auch die Einstellung zum gemeinsamen Gebet verändert. Dass also nicht darüber gestöhnt wird, dass man schon wieder mal zum Beten zusammenkommen muss, sondern dass das gemeinsame Gebet als eine heilige, von Gott gesegnete Zeit gesehen wird, begriffen wird, als eine ganz großartige Sache. Wir reden mit dem allmächtigen Gott, der unser Freund geworden ist. Wir begegnen gemeinsam diesem großartigen Gott. Was kann es Größeres geben, als Zeit mit diesem wunderbaren Vater im Himmel zu verbringen? Ich wünschte mir, dass noch mehr Christen Jesus glauben und dass sie es ausprobieren. Ich bin gespannt auf diese Allianz-Gebetswoche, wie viele Beter da zusammenkommen. Es ist so, dass die Allianz so ein bisschen in der Krise steckt, in einer Leitungskrise. Und das ist auch viel Grund dafür zu beten, dass neue Leitende sich auch für die evangelische Allianz finden. Lasst uns gemeinsam beten. Mit dem Gebet, mit dem gemeinsamen Gebet legt Jesus uns nicht eine Last auf. Nein. Sondern es ist ein riesiges Geschenk. Amen.